Der Arzt und Serienkiller gesteht schließlich, den Taxifahrer erwürgt und die Leiche in den Fluss geworfen zu haben. Dort wimmelt es nur so von Krokodilen und von Narys Körper bleibt nichts übrig. Und wie sich herausstellen wird, ist das nur eine von vielen, vielen grausamen Taten. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute brauchst du starke Nerven, denn True Crime ist das Format. Wahre medizinische Kriminalfälle, aus denen du was lernen kannst und die Bewusstsein schaffen sollen, Mindfulness, wie ich immer sage, um diesen Planeten zu einem besseren Ort für uns alle zu machen und damit du Gesundheit lernen kannst. Du wirst heute Zeuge eines Verbrechens an einem unschuldigen jungen Mann in Indien. Der unerschütterliche Einsatz seines Bruders führt schließlich uns zum Mörder und zur Aufdeckung einer Mord- und Verbrechensserie unvorstellbaren Ausmaßes. Heute erzähle ich dir wieder eine wahre Geschichte, die so spannend ist wie ein Krimi und gleichzeitig trotzdem so real und ernst, dass es uns alle betrifft. Und wie sicher kannst du dir eigentlich sein, dass die medizinischen Informationen, die du erhältst, vertrauenswürdig sind? Der Serienkiller heute ist nämlich ein Arzt. In der heutigen Episode beleuchten wir die dunkle Seite der Organtransplantationen, die von Korruption, illegalen Geschäften und tragischen Schicksalen gezeichnet ist. Wir sprechen über einen der berüchtigsten Fälle in der Geschichte der Medizin, der schockierenden Verbrechen von Devendra Sharma, auch bekannt als Dr. Death. Einem heute noch lebenden Arzt, der viele Menschen ermordet hat, unter anderem, um vom illegalen Organhandel zu profitieren. Bleib dran, denn diese Episode wird nicht nur deine Sicht auf Medizin und Ethik herausfordern, sondern dir auch wichtige Informationen darüber geben, wie du dich und andere schützen kannst. Das ist eine Folge, die du sicher bis zum Ende hören möchtest, denke ich, oder? Aber vorher möchte ich gerne noch neue Steady-Mitglieder begrüßen. Neu an Bord sind Ursula Schiesek, Annette Förster und Holm Jerusel. Hallo und ganz herzlich willkommen in meiner Short Unity. Schön, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr drei habt alle schon mein kostenloses Gesundheit erschaffen Journal zugeschickt bekommen, das ihr als Mitglied automatisch erhaltet. Und Ursula und Holm, ihr dürft sogar mir jeden Monat eine Frage stellen rund um Gesundheit, die ich euch dann auch persönlich beantworte, weil ihr das echte Short Unity Paket gewählt habt. Danke für eure Unterstützung. Auf Steady bekommt ihr zusätzlichen Mehrwert von mir und ihr unterstützt mich und so können wir uns eng gegenseitig austauschen. Wenn du auch Steady-Mitglied werden willst, findest du den Link in meinen Shownotes oder du schaust unter steadyhq.com/en/gesundheit kannst du lernen. Gesundheit-kannst-du-lernen. Findest du aber auch auf Steady im Internet. Und jetzt beginnt deine True Crime-Folge. Es ist ein sonniger Februartag in Indien. Die Sonne geht langsam unter. Wir begleiten Ram Nivas, einen einfachen jungen Mann aus dem Herzen Indiens, der nach abends getaner Arbeit zu seiner verdienten Entspannung übergehen möchte und eine lokale Zeitung liest. Wie immer. Aber entspannen wird sich Ram heute Abend nicht. Eine Schlagzeile reißt ihn radikal aus dem Feierabend in eine Welt des Schreckens und der menschlichen Abgründe. Die Schlagzeile klingt eigentlich harmlos, aber Ram Nivas bleibt fast das Herz stehen. Er liest von der Festnahme mehrerer Autodiebe im Nachbarstaat Uttar Pradesh. Mehrere Autos wurden sichergestellt und einen Wagen kennt er ganz genau. Einen weißen SUV, ein Tata Sumo. Das ist nämlich das Taxi seines geliebten Bruders, Naresh Varma, der vor etwa 2,5 Jahren verschwand und bis heute vermisst wird. Der sichergestellte Tata Sumo steht also auf einem Parkplatz nur etwa 200 Kilometer entfernt bei einer Polizeistation und Ram ist sich sicher, dass die Polizei keinen Zusammenhang mit der Vermisstenmeldung hergestellt hat. Offensichtlich nicht. Offenbar arbeiten die Polizeistationen nicht eng zusammen. Und Ram macht sich sofort auf den Weg, um endlich das Schicksal seines Bruders aufzuklären. Und das wird er auch. Vor 2 Jahren und 6 Monaten, am 3. Februar 2002, hatte er seinen Bruder Narish, einen fleißigen Taxifahrer, das letzte Mal gesehen. Da hatte sein Bruder einen Auftrag angenommen, der ihn von Gurgaon nach Baray führen sollte. Etwa 290 Kilometer, eine weite Strecke. Das sollte ihm etwa 17 Euro umgerechnet einbringen. Viel Geld für einen indischen Taxifahrer. Narish verabschiedete sich vormittags um etwa 10 Uhr von seinem Neffen, der später eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben wird, und versprach, bald zurückzukehren. Ein Versprechen, das er nicht einhalten konnte. Narish kam nie zurück. 2 Tage nach seinem Verschwinden meldet sein Bruder Ramin als vermisst. Die Polizei beginnt eine Suche, die sich als fruchtlos erweisen soll. Der Neffe hat den Kunden, der das Fahrzeug gemietet hat, deutlich gesehen. Er beschreibt einen Mann von kräftiger Statur, mittlerer Größe, etwa 40 bis 45 Jahre alt. Einen dunkelblauen Anzug habe er getragen, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Dazu eine Brille und einen dicken Schnurrbart. Basierend auf dieser Beschreibung erstellt man eine Skizze und viel, viel später erst wird sich herausstellen, dass es sich um den berühmten Arzt Devendra Sharma handeln soll. Dass er ein Serienkiller ist, ist damals unbekannt. Narys Auto, der weiße Tata Sumo, bleibt anfangs unauffindbar, verschmolzen mit tausenden ähnlicher Fahrzeuge auf den überfüllten Straßen Indiens. Ein weißer Tata Sumo, ein SUV, einer der größten indischen Automarken, den gibt es massenweise auf den indischen Straßen. Am 5. Februar, 2 Tage nach seinem Verschwinden, gibt sein Bruder die Vermisstenanzeige bei der Polizei in Gurgaon auf. Er hat Angst, dass jemand das Taxi bestellt und seinem Bruder etwas angetan haben könnte, als es zum Beispiel ans Bezahlen ging oder dass er eingesperrt oder getötet wurde. Und Ram soll leider Recht behalten. Er sucht seinen Bruder überall, verzweifelt, überall. In den Städten, in der Satellitenstadt, der Millionenmetropole Delhi, wo er zuletzt gesehen wurde, in Delhi selbst, überall. Keine Spur von seinem Bruder. Und jetzt starrt er auf die lokale Zeitung, die Schlagzeile, die Bilder und sieht das gestohlene Fahrzeug, das sein Bruder gefahren hat. Und später werden seine schlimmsten Befürchtungen sich bestätigen. Die Fahrgestellnummer stimmt. Es ist das Auto seines Bruders. Zwischen den Bundesstaaten Haryana und Uttar Pradesh scheint es nämlich keinen Informationsaustausch über die gestohlenen Fahrzeuge zwischen den verschiedenen Polizeistationen gegeben zu haben. Oder man weigerte sich, außerhalb des eigenen Zuständigkeitsgebietes zu ermitteln. Jedenfalls eine komfortable Situation für die Täter, die ungestört überall weiter agieren konnten, mit dem sicheren Wissen, dass ihre Taten nicht in Uttar Pradesh weiter verfolgt wurden. Bis jetzt. Die Diebe werden jetzt gefasst, verhört, einer von ihnen, ein Arzt, Devendra Sharma, offenbart ein Geständnis, das das Blut in den Adern gefrieren lässt. Er gesteht, dass er Kleidung, Sparbuch und Führerschein des vermissten Taxifahrers in der Nähe des Ufers des Hazara-Flusses versteckt aufbewahrt. Und tatsächlich, am beschriebenen Ort finden die Ermittler Hemd und Hose von Narish, inklusive Führerschein und Sparbuch. Devendra Sharma, der Arzt und Serienkiller, gesteht schließlich, den Taxifahrer erwürgt und die Leiche in den Fluss geworfen zu haben. Dort wimmelt es nur so von Krokodilen. Und von Narishs Körper bleibt nichts übrig. Und wie sich herausstellen wird, ist das nur eine von vielen, vielen grausamen Taten. Dr. Devendra Sharma, auch unter dem Namen Dr. Tod oder Dr. Death bekannt. Ursprünglich ein Arzt, hat er sich zum Serienmörder entwickelt, der vielen, vielen Menschen das Leben nahm, um zum Beispiel ihre Autos zu stehlen und zu verkaufen. Die kriminelle Laufbahn von Devendra Sharma. 1984 macht der aus dem Ort Porini im Distrikt Aligarh südöstlich von Delhi stammende Devendra Sharma einen Bachelorabschluss in ayurvedischer Medizin und Chirurgie. Anschließend leitet er 11 Jahre lang seine eigene Klinik. namens Janta Hospital and Diagnostics in Jaipur. Er führt ein als Arzt privilegiertes und gutes Leben. Doch 1994, 12 Jahre nach seiner ersten Hochzeit, erleidet er einen großen finanziellen Rückschlag. Mit Medizin hat es nichts zu tun. Er verliert umgerechnet knapp 125.000 Euro, eine in Indien unvorstellbar hohe Summe, als er in einen dubiosen Gashändler investiert. Das Unternehmen löst sich auf, samt Sharmas Geld. Und unser Doktor ist in Not. Er gründet eine eigene Fake-Firma und verkauft jetzt selbst gefälschte Gaskanister. Denn in Indien gibt es unzählige Anbieter für Haushaltsgas zum Kochen. Meistens handelt es sich um flüssiges Petroleum. Und unser Arzt gibt sich jetzt als öffentlicher Gasanbieter aus und verlangt mit gefälschten Websites, Briefen und E-Mails Geld von ahnungslosen Bürgern. Oder er verkauft gestohlene Gaszylinder für umgerechnet 35 Euro pro Stück. Viel Geld in Indien. Sharma arbeitet mit einer Bande von Autoräubern zusammen, Autobahnräuber, die LKW-Fahrer ihrer Gasladungen berauben und die Fahrzeuge oder zumindest Teile davon verscherbeln und Sharma verkauft die Gasflaschen. Aber er fliegt auf. Nach 1,5 Jahren wird er festgenommen und später gegen Kaution freigelassen. Kein Grund für unseren Arzt aufzuhören. 2001 gründet er erneut eine Fake-Gas-Agentur und wird wieder festgenommen. Sein Unternehmen wird abermals geschlossen. Jetzt plant der Arzt um. Lukrativere Geschäfte als Gas will er anfassen. Und er fasst zusammen mit seinen Komplizen einen mörderischen Plan. Jetzt rufen sie reihenweise Taxen, töten die Fahrer serienmäßig an abgelegenen Orten und verkaufen deren Fahrzeuge. Die Leichen kippen sie in den Hazara-Kanal, wo es von Krokodilen nur so wimmelt. Das alles nur, um anschließend die Fahrzeuge und deren Teile zu verkaufen. Auf dem Schwarzmarkt verdienen sie etwa 230 bis 280 Euro umgerechnet pro Fahrzeug. Und so war es auch am 3. Februar 2002, als er den Taxifahrer Naresh Varma anrief, tötete und seine Leiche an Krokodile verfütterte. Aber es kommt noch viel schlimmer. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Sharma auch an dem in Indien florierenden illegalen Organhandel beteiligt ist. Insider sprechen vom großen Organbazar. Was für uns vielleicht abwegig klingt, ist unter der armen indischen Bevölkerung gar keine Seltenheit. Indien ist ein armes Land. Praktisch alles wird zu Geld gemacht. Und um schnell an Geld zu kommen, verkaufen besitzlose Inder ihre Organe, zum Beispiel ihre Nieren, weil sie zum Beispiel eigene Krankenhausrechnungen nicht anders begleichen können. Oder weil Familien die Mitgift der Tochter bezahlen müssen nach der Hochzeit. Manchmal werden sogar Organe mehrerer Familienmitglieder gleichzeitig verkauft. Ein Tagelöhner in Indien verdient umgerechnet 3 Euro pro Tag. Für eine Niere gibt es auf dem Schwarzmarkt im Durchschnitt 1250 Euro. Und die Organmafia? Ist skrupellos und gewissenlos. Vielen wird vorher ein viel höherer Betrag versprochen und dann werden die Spender nach Transplantation um die Zahlung teilweise oder sogar komplett betrogen. Es wird den Spendern auch vorgegaukelt, dass die entfernte Niere nachwächst. Über mögliche Komplikationen wie Infektionen oder Wundheilungsstörungen wird gar nicht gesprochen, gar nicht aufgeklärt, ganz zu schweigen von den Schmerzen, dem Risiko für Bluthochdruck mit nur einer Niere, der Gefahr, dass die verbleibende Niere selbst erkrankt. Am Ende könnte der Spender selbst auf ein Organ angewiesen sein. Natürlich übernehmen die Händler nicht die Kosten für die Nachsorge. Und da die meisten Spender keine Krankenversicherung haben, werden sie nach der OP gar nicht oder nur unzureichend medizinisch versorgt. Pro Jahr werden schätzungsweise mehr als 1000 alleine nur Nieren aus Indien in andere Länder verkauft. Die Dunkelziffer wird viel, viel höher sein. Seit 1994 versucht die indische Regierung, Organtransplantationen gesetzlich zu regeln. Sachverständige müssen jede Vergabe von Organen genehmigen, aber oft kann überhaupt nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob ein bereits gespendetes Organ legal oder illegal entnommen wurde. Der große Organbazar floriert und Devendra Sharma ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Als Mitglied eines illegalen Nierentransplantationsteams, das mit Hilfe von Mittelsmännern und anderen Ärzten in Jaipur, Balabkar und Gurgaon agiert, ist er auch in den Nierenskandal rund um den berüchtigten Dr. Amit Raut aktiv. Er und seine Mitarbeiter locken mittellose Bürger aus Uttar Pradesh, einem der ärmsten indischen Bundesstaaten, unter dem Vorwand eines Jobs an. Und dann bieten sie ihnen etwa 30.000 Rupien für eine ihrer Nieren an, also umgerechnet 340 Euro. Diejenigen, die sich widersetzten, werden gewaltsam unter Drogen gesetzt und trotzdem operiert. Anschließend werden die Nieren verkauft an Patienten aus den USA, Großbritannien, Kanada, Saudi-Arabien und Griechenland. Im Februar 2008 wird Amit Kumar in Nepal festgenommen, beschuldigt, rund 600 illegale Nierentransplantationen durchgeführt zu haben. Er bestreitet allerdings jedwede Beteiligung. Insgesamt geht es in diesem Nierenskandal um mehrere Milliarden Rupien, also umgerechnet in Euro in einen zweistelligen Millionenbetrag. Und unser Devendra Sharma gibt später während eines Verhörs zu, dass er sehr wohl beteiligt war, persönlich an diesem Skandal und selbst zwischen 1994 und 2004 an mehr als 125 illegalen Nierentransplantationen beteiligt war. Pro Niere hat er etwa jeweils rund 7.000 Euro erhalten. Im Jahr 2004 wird Dr. Sharma wegen mehrerer Delikte zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zum Beispiel wegen des Mordes am Taxifahrer Kamal Singh. Ebenso für den Mord an dem Taxifahrer Rajasthan in Jaipur. Im März 2007 wird Sharma dann für weitere 21 Morde an Taxifahrern angeklagt. Auch im Fall von Naresh Varma kommt es zur Verhandlung, dank seines Bruders, der den entscheidenden Hinweis gab. Viele Morde werden nie aufgeklärt. Der Richter Balbir Singh sieht es als erwiesen an, dass Devendra Sharma Naresh's Taxi am 3. Februar tatsächlich für eine Fahrt geordert hat, den Fahrer erwürgt und die Leiche anschließend im Hazara-Kanal entsorgt. Als Devendra Sharma am 14. Mai 2008 schließlich endlich wegen des Mordes an Naresh Varma für schuldig verurteilt wird, zeigt er keine Spur von Reue. Im Gegenteil, laut tönt er: Dies ist kein unparteiisches Urteil. Kräfte arbeiten gegen mich. Ich habe kein Verbrechen begangen, als er aus dem Gerichtssaal geführt wird. Und dann wendet er sich mit einem spöttischen Lächeln an die Presse. Macht euch keine Sorgen. Ich werde meinen Mund nur am Galgen öffnen. Devendra Sharma wird in 6 bis 7 Mordfällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Frau und Kinder verleugnen ihn fortan öffentlich. Aber hier ist die Geschichte nicht zu Ende. Es ist der 28. Januar 2020. Unser Arzt hat bereits 16 Jahre verbüßt von seiner lebenslangen Haftstrafe im Zentralgefängnis von Jaipur, als er wegen guter Führung einen Hafturlaub antreten darf. Aus dem soll er 3 Wochen später zurückkommen, am 16. Februar. Macht er aber nicht. Stattdessen taucht Sharma unter. Er geht erst in sein Heimatdorf zurück, bevor er im März nach Delhi zieht. Abgebrüht wie er ist, will er dort ein neues, friedliches Leben beginnen. Für einige Zeit wohnt er bei einem Bekannten. Dann heiratet er eine Witwe, eine entfernte Verwandte, und obwohl die Frau seine kriminelle Hintergrundgeschichte kennt, zieht sie zu ihm. Sie zieht mit ihm in Delis, Stadtteil Baprola, wo Sharma unter geheimer Identität sich als Immobilienhändler ausgibt und ein eigenes Immobiliengeschäft gründet. Er vermittelt sogar den Verkauf eines Gebäudes im Connaught Place, dem teuersten Finanzviertel Neu-Delhis, an einen Immobilienhändler in Jaipur. Aber diesmal schläft die Polizei nicht 2,5 Jahre. Ein Polizeiteam unter der Leitung von Inspektor Ramunua fasst den zu diesem Zeitpunkt 62-jährigen Devendra Sharma im Juni 2020. 6 Monate nach der Flucht aus dem Zentralgefängnis sitzt Sharma also wieder und er wird erneut intensiv befragt. Schließlich bricht er zusammen und gesteht, am 29. Juni 2020 weitere erschütternde Details zu seiner mörderischen Vergangenheit. Angesprochen auf Medienberichte, dass er an mehr als 100 Morden beteiligt gewesen sein soll, sagt er der Polizei, nach 50 habe er aufgehört zu zählen. da die Taten in vier verschiedenen Bundesstaaten registriert sind und alle Kanäle krokodilverseucht, kann die genaue Zahl der Opfer tatsächlich niemals festgestellt werden. Es könnten 100 gewesen sein, soll Dr. Dess gesagt haben. Es ist nicht leicht, sich daran zu erinnern. Ich habe den Überblick verloren. Ich hoffe, du wirst dich an diese Geschichte erinnern. Devendra Sharma befindet sich derzeit wieder im Jaipur Central Jail. Es ist unwahrscheinlich, dass er eine weitere vorzeitige Entlassung erhalten wird oder ein Hafturlaub, insbesondere angesichts der Schwere seiner Verbrechen, aber auch der Tatsache, dass er schon einmal untergetaucht ist. Aber die Geschichte von Devendra Sharma und seine Verwicklung in illegale Organtransplantationen soll dir zeigen, dass diese Kriminalität immer und überall stattfindet, auch ohne ihn. Es soll ein dunkles Kapitel beleuchten, das auch als wichtige Lektion dienen kann für uns in Deutschland, wo wir so viel besser geschützt sind. Aber in Bezug auf Organspende und Transplantation, was eigentlich etwas grundsätzlich Großartiges ist, eine Organspende, weil es Menschenleben retten kann, herrscht immer noch viel Intransparenz. Ich hoffe, die Geschichte kann dir zeigen, was ein undurchsichtiges System für Gefahren birgt, für den Schwarzmarkt und den Handel. Auch in Deutschland sorgt das Transplantationsgesetz für Sicherheit und erfolgt nach klaren medizinischen Richtlinien und trotzdem gab es schon Skandale. Vielleicht erinnerst du dich. Einer der bekanntesten Transplantationsskandale ereignete sich um 2012, als Manipulationen bei der Vergabe von Organen an mehreren deutschen renommierten Krankenhäusern ans Licht kamen. Dabei ging es um die Manipulation von Patientendaten, um die Dringlichkeit der Fälle zu erhöhen, damit die Patienten schneller an Spenderorgane kamen. Und natürlich ging es wie immer um Geld. Um viel Geld. An mehreren Transplantationszentren wurden Patientendaten so manipuliert, dass die Patienten kränker erschienen, als sie waren. Dies hatte zur Folge, dass die Patienten in der Warteliste für Organe nach oben rutschten. Zu den betroffenen Einrichtungen gehörten auch renommierte Krankenhäuser wie Universitätskliniken in Göttingen, Regensburg und München. Diese Skandale führten zu strafrechtlichen Ermittlungen und zum Rücktritt mehrerer führender Ärzte. Als Reaktion auf die Skandale wurden Richtlinien für die Transplantationen in Deutschland deutlich verschärft und Kontrollen erhöht. Das ist grundsätzlich gut. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Transplantationssystem wurde jedoch erheblich erschüttert, was zu einem Rückgang der Bereitschaft zur Organspende führte, was mich persönlich als Ärztin sehr traurig macht. Und ich hoffe, ich kann mit dieser kleinen Folge ein bisschen dazu beitragen, dein Bewusstsein für die Bedeutung der Organspende zu schärfen und dass eine Organspende bitte deutlich zu unterscheiden ist von kriminellen Machenschaften der Menschen, selbst wenn es Ärzte sind. Auch Ärzte können Kriminelle sein, so wie jeder. Aber das hat mit der Organspende selbst nichts zu tun. In Deutschland kann jeder durch einen Organspendeausweis zum Spender werden und im Todesfall Leben retten, viele Leben retten. Die Entscheidung zur Organspende solltest du dir wohl überlegen und solltest du gut dokumentieren, damit im Ernstfall dein Wille auch respektiert wird. Aber einfach nur wegsehen, weghören, nichts machen, dich rausstehlen, das ist keine verantwortungsvolle Lösung. Denn jeder kann mal auf ein Organ angewiesen sein. Menschen, die du liebst, deine Eltern, deine Kinder, Geschwister, Partner oder du. Deswegen wünsche ich mir, informier dich. Und entscheide dich bewusst für oder gegen eine Organspende. Wenn ich eine Podcast-Folge dazu machen soll, genau dazu, dann schreib mir das gerne. Mit diesen Worten möchte ich dich in die kommende Woche entlassen. Sei bewusst, sei mindful, sei dankbar für deine Gesundheit. Ich wünsche dir noch einen wundervollen, gesunden, erfolgreichen, sonnigen und lebensfrohen Tag. Ich freue mich auf dich nächsten Mittwoch. Mach's gut und abonniere mich auf Steady. Deine Cordelia. Ciao.